Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerade vorgestellt worden als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Das bin ich nur stellvertretend. Ich bin ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss, dort der Obmann. Nur zur Klarstellung. Die Linke wird ja gerne eine gewisse Russlandnähe nachgesagt. Es gibt die Ostlinke und es gibt die Westlinke, so wie es eine Ost-CDU und eine West-CDU gibt. Ich glaube, man kann schon tendenziell sagen, dass die Ostlinke eine offenere Position gegenüber Russland hat als vielleicht Teile der Westlinke. Ich selber bin Westlinker, ich komme aus dem Bundesland, wie Herr Clement, aus dem schönen Nordrhein-Westfalen.
Eigentlich in Ordnung.
Köln-Bonn, das ist super in Ordnung. Und dennoch nehme ich für mich in Anspruch, dass ich eine gewisse Offenheit gegenüber Russland habe und versuche, auch deren Motivationen und Interessen zu beobachten. Ich habe Politikwissenschaft studiert und es gibt in der Politikwissenschaft eine Theorie, eine liberale Theorie. Sie werden sich wundern, dass ein Linker eine liberale Theorie vielleicht rezitieren mag. Es geht darum, dass man in dieser Theorie ist der Kern, dass man sagt, wenn Ökonomien sich vernetzen, sinkt die Gefahr von Krieg. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Die Gefahr von Krieg kann sinken, aber sie kann den Krieg nicht verhindern. Und ich habe seinerzeit vor 2-3 Jahren den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft sehr genau beobachtet und war dann doch etwas enttäuscht, dass man letztendlich dem Primat der Politik den Vorrang gelassen hat. Das ist in diesem Fall besonders verkehrt. Ich glaube, dass die Wirtschaft eine Verantwortung hat, die vernetzte Wirtschaft, gewisse Kommunikationskanäle offen zu halten zwischen Russland und Deutschland, zwischen Russland und der Europäischen Union, die in der Politik voreilig geschlossen worden sind. Und von daher auch nochmal ein Appell an Sie, es gibt ja viele Wirtschaftsvertreter hier, dass Sie Ihre Kooperation mit Russland fortfahren und die Kommunikationskanäle offen halten, die gewisse Politiker geschlossen haben. Ich werde insgesamt ein Kontrastprogramm fahren zu dem, was meine beiden Vorredner und vermutlich auch meine beiden Nachredner und Nachrednerinnen sagen werden, wobei ich bei Frau Leuthäuser-Schnarrenberger nicht ganz sicher bin, ob sie da großartig sich von unterscheiden wird. Jedenfalls muss man, glaube ich, wenn man die deutsche Politik beobachtet, zu der Erkenntnis kommen, dass die deutsche Politik sehr stark transatlantisch orientiert ist. Das macht sich auch in Personen fest. Man spricht von Transatlantikern versus eurokontinentalen Kräften. Ich gehöre persönlich eher den eurokontinentalen Kräften an. Die Transatlantiker sind in allen Parteien vertreten, aber ganz besonders in den sogenannten etablierten Parteien, sprich in der FDP, bei den Grünen, bei der CDU und SPD. Das ist bei der Linken nicht der Fall. Und ich glaube, dass diese starke Orientierung auf die USA als unverzichtbare Nation in Europa auch dazu beigetragen hat, dass der Kalte Krieg nie wirklich aufgehört hat. Er hat eine Abschwächung erfahren in den 90er Jahren, war ja auch ganz toll. Jelzin hat Russland gewissermaßen in den Boden gefahren. Sozial, ökonomisch, staatlich, über 1 Million Tote allein durch organisierte Kriminalität. Das hat den Westen übrigens gar nicht besonders interessiert. Das hat den Westen auch nicht sonderlich interessiert, sondern er hat es geradezu bejubelt, als im Rahmen der Demokratisierung der damalige Präsident Jelzin das Parlament hat zusammenschießen lassen, im Jahre 1993. Das war uns keine Träne wert. Muss man einfach mal so sagen, dass die russischen Streitkräfte komplett degeneriert sind, hat uns auch nicht gestört. Im Gegenteil, wir waren der Sieger. Wir als der Sieger im Westen konnten damit das Monopol beanspruchen, die Welt gestalten zu wollen. Und das hat man auch ganz schnell angefangen. Und die Überlegung, die von Gorbatschow in den 80er Jahren die Ausgangsposition einer Annäherung an den Westen war, nämlich das gemeinsame europäische Haus, hat im Westen nur so lange eine wirkliche Rolle gespielt, bis der Warschauer Pakt aufgelöst war und die Sowjetunion aufgelöst war. Danach war das keine Silbe mehr wert. Zwar natürlich, es gibt mal Lippenbekenntnisse, gemeinsames europäisches Haus, wir brauchen eine gemeinsame Sicherheit. Aber es wird nicht daran gearbeitet, im Gegenteil. Statt gemeinsamer kollektiver Sicherheit wurde die NATO erweitert. Statt gemeinsamer Kooperation am Wirtschaftsbereich, einseitige EU-Erweiterung. Das ist nicht das, was das gemeinsame europäische Haus ausgemacht hat. Und wenn ich dann höre, immer wieder von allen Parteien, ja, auch wir haben Fehler gemacht. Mir fehlt A, die Qualifizierung der Fehler und B, was sind die Konsequenzen daraus? Welche Konsequenzen ziehen Sie aus den selbstgemachten Fehlern? Machen Sie die Fehler wieder rückgängig oder vermeiden Sie künftig die Fehler? Also diese Sprechblase, wir haben Fehler gemacht, greift zu kurz. Der Kalte Krieg hat gewissermaßen im Jahre 2007 das erste Mal wieder zu lodern begonnen, mit der Rede von Putin auf der Sicherheitskonferenz in München. Der Erste, der es rausgeschrien hat, war der Mitherausgeber Josef Joffe der Zeit. Noch am selben Tag, Putin hat gerade gesprochen, da rief der Transatlantiker Joffe, ja, der Kalte Krieg ist ausgerufen worden von Putin. So kann man natürlich auch die öffentliche Meinung beeinflussen. 2008 wurde der Kalte Krieg etwas manifester mit dem Georgien-Konflikt, 2013 mit dem Ukraine-Konflikt. Und nun komme ich mal zur Legendenbildung des Westens. Da gibt es einige Legenden. Entschuldigen Sie bitte. Einige Legenden, die ich gerne ansprechen möchte. Die erste Legende: Der Konflikt mit Russland begann mit der sogenannten Annexion der Krim. Der Regime-Change, der es dort gegeben hat, der Ukraine, spielt überhaupt keine Rolle. Ganz toll auch eine Szene von der Leyen, sonntagsabends bei Anne Will, wo sie darauf angesprochen wurde, was die Ursachen des Konflikts sein könnten. Und da sagte sie, ja, die Krim-Krise. Und da sagte Anne Will, aber es gab davor doch auch was. Darüber wollen wir gar nicht reden, sagte sie dann. Also, was will ich damit sagen? In der westlichen Perzeption, Legendenschreibung, hat der Konflikt mit Russland erst angefangen, als die Krim übernommen wurde, nicht vorher. Der Versuch, oder was heißt der Versuch, der sogar erfolgreiche Handhabung, dass in Kiew ein neues Regime etabliert wurde und innerhalb von 24 Stunden die Garantiemächte Frankreich, Deutschland und Polen, die das Abkommen sozusagen garantiert haben mit Janukowitsch und Russland auch, die sind direkt übergelaufen, ohne mit der Wimper zu zucken und haben das neue Putschregime akzeptiert. Also das sind ja keine zuverlässigen Partner. Zweite Legende. Die sogenannte Annexion der Krim. Tja, ist das eine Annexion? Also das Referendum ist keine Annexion. Das Referendum ist auch kein Völkerrechtsbruch. Das ist ein Verfassungsbruch der ukrainischen Verfassung. Die Übernahme der Krim in die Russische Föderation ist ein Völkerrechtsbruch unter dem Völkerrecht, das bis 1991 gegolten hat. Aber komischerweise wurde das Völkerrecht 1991 bis heute ja fortgeschrieben, wie unsere in der Politikwissenschaft, im Völkerrecht und vor allem von der Politik vorangetrieben, die Fortschreibung des Völkerrechts, das Selbstbestimmungsrecht hat, über der territorialen Integrität von Staaten und Souveränität von Staaten zu liegen. Jugoslawien war das beste Beispiel. Man hat Jugoslawien komplett, Anerkennungspolitik, Waffenlieferungen, nachrichtendienstliche Unterstützung und so weiter und so fort. Einmischung in innere Angelegenheit, Selbstbestimmungsrecht von Ethnien über die territoriale Integrität und Souveränität Jugoslawiens. So, nimmt man nun dieses fortentwickelte Völkerrecht, dann kann man nicht mehr von einem Völkerrechtsbruch bei der Krim sprechen. Also meine Herren, Sie müssen sich überlegen, welches Völkerrecht Sie nun wollen. Das alte etablierte, das bis 1991 laut UN-Charta galt, oder das neue, das Sie selbst fortgeschrieben haben. Dritte Legende. Russland steht in einem Konflikt mit der Ukraine. Wir natürlich nicht. Wir sind so da drüber, wir stehen über dem Konflikt als besorgter Schiedsrichter und versuchen zu vermitteln. Wir haben keine Eigeninteressen, überhaupt nicht. Nein, die Russen sind die Bösen, wir sind die Guten. Jetzt müssen wir die Russen mal ein bisschen disziplinieren, dafür sind auch die Sanktionen da. Wir wissen genau, dass die Russen die Krim nicht mehr hergeben werden, die Bevölkerung auf der Krim will es auch nicht. Nein, so läuft es eben nicht. Natürlich sind wir eine Konfliktpartei. Der Ukraine-Konflikt ist ja nicht die Ursache für das Wiedererwachen des Kalten Krieges, sondern der Ukraine-Konflikt ist der konkrete Ausfluss eines Ost-West-Konflikts, eines Konflikts zwischen Russland und dem Westen, der nie aufgehört hat. Russland war im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert ein fester Bestandteil Europas. Seit Ende des Kalten Krieges wird Russland immer weiter aus Europa rausgedrückt. Warum? Warum können wir nicht akzeptieren, dass Russland als das größte Flächenland auch in Europa, wenn man den russischen in den europäischen Teil nimmt, ein fester Bestandteil Europas ist und dass wir mit Russland gemeinsam eine kollektive Sicherheit erarbeiten und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, und zwar mehr als nur Wortblasen. Danke.